Gemeinsam Glauben leben. Sie hören den Predigt-Podcast der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde The Rock Christuskirche aus Berlin-Spandau.
Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute euch dienen darf mit dem Wort, das Vorrecht. Also einem heißen Tag, dass wir so voll versammelt sind, auch so viele Gäste haben. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich bin glücklich verheiratet. Mein Name ist Andreas Aaron Egeti. Ich habe zwei tolle Töchter und die beste Frau der Welt. Und ja, freue mich jetzt, hier sein zu dürfen, euch mit hineinnehmen zu dürfen, ein paar spannende Gedanken. Wir sind gerade in einer Predigtreihe zu den Gesetzestexten des Alten Testamentes und wir haben jetzt schon ganz viel gehört zu moralischen und kultischen Geboten und heute werden wir eine Art Abschluss machen, Höhepunkt von dem moralischen Gesetz. Aber lasst mich erst mit einer Frage anfangen. Was ist dein größter Wunsch, deine größte Sehnsucht? Also ich habe in meinem Leben oft darüber nachgedacht und finde auch nicht immer sofort das passendste Wort, um das zu beschreiben. Aber was mir sehr, sehr wichtig geworden ist, ist Familie. Eine Gemeinschaft, wo ich angenommen bin, wo ich geliebt bin, wo ich wertgeschätzt bin, wo ich gebraucht werde, wo ich verbunden bin. Ich sag mal die Anerkennung, irgendwo das bekomme, was ich brauche, was ich mir wünsche, wonach ich mich sehne. Ein Ort, um zu sein. Und ich schätze, dass es euch ähnlich geht. Vielleicht würdet ihr es anders beschreiben. Aber auf jeden Fall ist das etwas, was uns sehr kennzeichnet als Menschen. Du sehnst dich sicherlich auch nach guter Gemeinschaft, vielleicht mit einem Ehepartner, vielleicht mit einem guten Freund, einer Freundin oder vielleicht mit deiner Familie. Kann auch sein, dass du dich nach Annahme, Frieden, Anerkennung sehnst, vielleicht auch nach einer erfüllenden Arbeit, vielleicht auch nach der Rente, je nachdem, was dich so beschäftigt, in welcher Lebenslage du bist. Aber egal, woran es mangelt, ich denke, es wird deutlich, wir suchen alle ein erfülltes Leben. Ein volles Leben, ein Leben, was wir genießen dürfen, ein Leben voller Liebe. Wir haben gestern Hochzeit gefeiert, wie ihr schon mitbekommen habt. Und das ist immer wieder wunderbar zu sehen. Es ist einer der schönsten Momente im Leben, den man so feiern kann, wenn zwei Menschen ihre Familien verlassen, um eine neue Familie zu gründen. Wenn sie sich erst Ja-Wort geben und sich lebenslange Treue schwören, ja, da wird irgendwo was deutlich von dem, wie Gott sich Beziehung gedacht hat. Da wird irgendwo eine heilige Verbindung deutlich zwischen diesen Menschen. Und es weist auf etwas noch Größeres hin. Auf die Beziehung, die Gott mit uns haben möchte. Ja, so hat Gott uns gemacht, dass wir unsere größte Freude in seiner Gegenwart finden. Wenn wir mit ihm verbunden sind, mit ihm in Beziehung stehen. Wir brauchen diese Beziehung mehr als alles andere und die Rolle, die Gott in unserem Leben spielt, ist einfach unbegreiflich, sehr heilsam, wenn wir mit ihm in Beziehung sein dürfen. Und so wie eben eine Ehe zwei Menschen miteinander verbindet, so hat Gott auch einen Bund geschlossen mit seinem Volk und sie haben sich gegenseitig die Treue geschworen. Das ist ganz interessant, die ganze Bibel lässt sich ein Stück weit zusammenfassen mit einem Satz, wenn man die Geschichte sich jetzt anschaut. Ein Vater sucht seinem Sohn eine Braut. Es geht darum, von Anfang bis zum Ende. Die ganze Zeit ist Gott das so wichtig, dass er diese Beziehung gebraucht, um seine Nähe zu beschreiben, diese Beziehung, die er sich gewünscht hat von Anfang an. Er sehnt sich danach, mit den Geschöpfen eine Beziehung zu haben. Und das hat er über lange Zeit offenbart, immer deutlicher. Und heute werden wir uns das von einem bestimmten Blickpunkt anschauen, nämlich vom Gesetz. Vielleicht etwas ungewöhnlich, aber doch sehr deutlich. Wir wollen also darüber nachdenken, das höchste Gebot über das Liebesgebot. Genau genommen haben wir das Gebot der Nächstenliebe im Blick, aber das lässt sich ja auch nicht so ganz trennen von dem Gebot der Liebe zu Gott. Ja, was habe ich heute vor? Ich will euch also erst mit hineinnehmen in das alttestamentliche Gebot der Nächstenliebe. Das wollen wir uns genauer anschauen. Wir wollen uns anschauen, was Gott vorhatte damit, welchen Plan er hat, was das über ihn zeigt. Und wollen auch sehen, wo das Problem liegt. Und dann wollen wir sehen, wie Gott dieses Problem gelöst hat. Wie Jesus dieses Gebot erfüllt. Wie Gott zum Ziel kommt mit seinem Plan. Und dann wollen wir natürlich noch ein bisschen schauen, wie das in unserem Leben angewendet werden kann. Ja, fangen wir an. Aber vorher möchte ich noch beten mit euch. Ihr könnt auch aufstehen, wie ihr möchtet. Herr Jesus, wir wollen jetzt danken, dass wir vor deinen Thron treten dürfen, dass wir ein Stück weit in dein Herz schauen dürfen, das, was dir kostbar und wichtig ist. Und wir dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest, zu Augen und Ohren, dass wir die Herrlichkeit erkennen, mit der du uns liebst, ja, die Größe und die Fülle all dessen, was ja, du uns geben willst, dass du den Menschen gibst, die dir vertrauen und mit dir in Beziehung sein dürfen. Danke für das Vorrecht und wenn ich jetzt bitte um deine Gnade, dass du ja, Worte führst, das verständlich machst, ja, und dass du uns segnest darin, dass wir dir nahe kommen dürfen. Ja, zu deiner Ehre. Amen. Ja, das Nächstenliebegebot steht im dritten Buch Mose. Nicht gerade das bekannteste Buch der Bibel, auch nicht gerade das beliebteste, denn es ist ein Gesetzesbuch. Man findet eigentlich nichts anderes als Gesetze darin. Und wir haben auch schon einiges davon gehört, ganz viele kultische Gesetze, wo es um Opfer geht. Aber das haben wir heute nicht, das hatte schon der Christian gepredigt. Könnt ihr gerne nachhören. Sehr kostbar und auch mit vielen Bezügen von dem, was wir heute hören werden. Ja, wir haben heute einen anderen Schwerpunkt. Es gibt auch einen anderen wichtigen Abschnitt im dritten Buch Mose, das ist das Heiligkeitsgesetz. Da geht es darum, dass wir heilig sein sollen, wie Gott heilig ist. Steht in Vers 2, genau. Kann es so ein bisschen erkennen. Gut, super. Und das beschreibt ganz stark, wie die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk sein soll. Das steht auch in der Berufung, in dem Bundesschluss, den Gott mit seinem Volk vollbracht hat, dass er sie zu einem heiligen Volk machen will. In 2. Mose 19, Vers 6 können wir das nachlesen. Ja, Israel soll ein heiliges Volk sein. Es soll sein wie er, soll ihn widerspiegeln, das tun, ja, was Gott wünscht für sie, was er ihnen gebietet. In diesem Kapitel 19, im dritten Buch Mose, da finden wir interessanterweise ganz viele Zusammenfassungen von den 10 Geboten. Also ganz viele Beschreibungen davon, wie wir ganz praktisch die Beziehung zu Gott und zueinander leben dürfen. Das ist also ein sehr wichtiges Kapitel. Es beschreibt die 10 Gebote, wie sie angewendet wurden auf die damalige Zeit, als das Volk Israel in der Wüste war. Und in dem Land, das Gott ihnen geben wollte. Und mitten in diesem Kapitel, da finden wir dieses Gesetz. Im 3. Mose 19, 18. Da heißt es, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Ja, wir lesen hier von einer Gefahr, für das Volk Gottes. Für diese heiligen Beziehungen, die Gott sich wünscht für sie. Er hat ihnen geboten, dass sie sich nicht rächen sollen, dass sie sich nicht belasten sollen, indem sie etwas nachtragen. Rache und Nachtragen sind falsche Reaktionen auf Unrecht, was sie damals erleben konnten, was wir heute erleben. Selbstjustiz könnte in Form sein von Rache, wo jemand sich über den anderen stellt und sich zum Richter macht. Und das ist die Rolle, die eigentlich Gott hat. Er ist der Richter und der Rächer. Wenn sie dieses Gebot missachten, dann bringen sie sehr viel Ungerechtigkeit, also noch mehr Unrecht hervor und werden in einen Kreislauf kommen, wo das ganze Volk zerstört wird. Und das sehen wir heute noch bei vielen anderen Völkern. Ich will jetzt keine Beispiele nennen, aber ich denke, ihr habt eure eigenen Beispiele dazu. Auch die Vorstufe von Rache wird untersagt. Das Nachtragen von Schuld, das bringt ins Ungleichgewicht. Da ist jemand, der sich in einer Weise in eine vorteilhafte Situation bringt. Er ist nämlich der andere ist ihm was schuldig. Der hat mir was angetan und jetzt kann der mal ein bisschen mich bedienen. Jetzt darf ich den mal nicht so gut behandeln, wie ich eigentlich sollte. Das sind so Gedanken, die häufig kommen, wenn ich grolle, wenn ich verletzt wurde und nicht richtig mit diesen Verletzungen umgegangen bin. Ich mache mich schuldig und dadurch werde ich wieder andere verletzen. Das führt also zu der Vergiftung all der Beziehungen in dem Volk, Schritt für Schritt. Das Volk wird also ganz viel mit Unrecht zu kämpfen haben, sonst würde Gott das ja nicht gebieten, an so entscheidender Stelle. Das Gesetz ist nur dann notwendig, wenn sie auch einen guten Grund dazu haben, dass sie das nicht tun sollen. Ja, sich nicht die Schuld nachzutragen, sich nicht zu rächen. Und wenn sie ja nachlässig sind, dann ist das also eine Gefahr für das ganze Volk. Das will Gott verhindern, diesem Gebot. Und das steht natürlich ganz im Kontrast zu dem, was Gott sich wünscht, dass sie freundlich miteinander umgehen und liebevoll. Dass sie Gott gefallen. Keiner soll sich über den anderen stellen, sondern sie sollen frei sein von Rache und Groll, von allem Nachtragen. Sie sollen auch frei sein von Schuld im Miteinander. Das ergibt sich daraus. Er will nicht, dass etwas zwischen ihnen steht, was sie trennen könnte, was sie zu Feinden macht. Wenn sie also sündigen, wird das die ganze Gemeinschaft verderben. Die Sünde trennt sie voneinander und es trennt sie auch von Gott. Und interessant ist, dass der Kontext von diesem Gebot oder von diesem dritten Buch Mose ja damit anfängt, die Opfergesetze zu präsentieren. Kleiner Hinweis von diesem Bezug. Denn sie sollen ihre Schuld durch die Opfer vor Gott bringen, sollen ein Opfer bringen, die Schuld übertragen, sagen, also bekennen, was sie getan haben, und dann stirbt ein Tier an ihrer Stelle. Kann ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber diese Stellvertretung, dieses Bekennen, das bringt ihnen Vergebung. Das bringt ihnen einen Neuanfang. So hat Gott eine Lösung gegeben dafür, dass sie wieder miteinander verbunden sein können. Ja, so hat Gott ihnen also einen Weg gegeben, miteinander umzugehen, selbst wenn sie es nicht schaffen sollten. Jetzt will ich noch näher darauf eingehen, auf das nächstliebe Gebot explizit. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört von dem, was Liebe eigentlich auch kennzeichnet. Vergebungsbereitschaft. Dass ich nicht gegeneinander bin, sondern füreinander. Und das Wort, was hier steht, im Hebräischen ist recht allgemein. Es ist aber ganz interessant, dass es im Hebräischen einige Begriffe gibt, die Liebe beschreiben. Das könnte man so zusammenfassen mit Wohlwollen, Wohlgefallen, Zuneigung, mit Erbarmen und Mitleid, auch mit Hingabe. Also ein ganz großes Spektrum davon, was Liebe eigentlich beinhaltet. Und das ganze Spektrum ist hier auch inbegriffen, wenn es da heißt, du sollst deinen Nächsten lieben. Sie sollen liebevolle Beziehungen miteinander haben, sie sollen sich freuen aneinander. Es soll ihnen wirklich gut gehen miteinander. Es soll nicht zwischen ihnen stehen. Sie sollen das Leben miteinander teilen, sich vergeben, miteinander verbunden sein und bleiben. Viele Beispiele finden sich auch in dem Kapitel. Sie sollen sich um die Armen kümmern. Ja, sie sollten damals den Rand des Feldes nicht abernten, damit die Armen was haben. Sie sollten Rücksicht nehmen auf Menschen mit Behinderungen, sollten ja, sich besonders der Schwachen annehmen. All das zeigt diese Liebe. Und das, also diese Liebe soll das ganze Volk beherrschen, soll sie kennzeichnen. Der Nächste, also das ist dein Nächsten lieben, wie dich selbst, der Nächste meint erstmal eine nahestehende Person. Jemand aus deinem Umfeld, jemand, dem du in Beziehung stehst. Hier werden auch im ersten Teil die Kinder des Volkes genannt. Aber der Nächste, der beschreibt noch mehr als das. Und wir sehen auch im gleichen Kapitel noch, im Vers 33 und 34, wie das auch erweitert wird. Es wird das gleiche Gebot gegeben für die Fremden. Die sollen behandelt werden wie die Einheimischen. Das heißt, sie werden behandelt wie die Kinder des Volkes. Es ist also, alle, die dazukommen, sind Nächste für sie. Oder sollen sie genauso die Fremden lieben wie die Nächsten. Das können wir genau nachlesen. Du sollst ihn lieben wie dich selbst, auch den Fremden. Also gilt sowohl für die Nächsten als auch für die Fremdenliebe. Wenn wir das Ende uns des Zitates anschauen, ich bin der Herr. Warum steht das da immer dahinter, könnte man sich vielleicht fragen. Hier verbirgt sich Gott selbst. Er steht hinter diesem Gebot. Er sagt, also er setzt seinen Namen dahinter, genau zu sein. Der Herr ist einfach nur eine andere Variante, dieses Tetragramm auszusprechen. JHWH, den Namen Gottes. Und mit diesem Namen hat er sich Israel offenbart, als ihr Retter. Er hat sie als Sklaven aus Ägypten befreit. Und er will, dass sie in Freiheit leben. Das ist ganz entscheidende Sache. Gott hat ihnen diese Liebe also vorgelebt. Er hat sich mit ihnen identifiziert. Er hat sie als sein Volk angenommen. Er will, dass sie frei sind. Er will, dass sie in eine Liebesbeziehung mit ihm stehen. Gott will mit ihnen verbunden sein. Und er will also auch, dass sie aus Vergebung leben, aus Gnade leben. Das haben wir alles schon gehört jetzt. Also sollen sie auch nicht wieder Sklaven werden und auch nicht einander unterdrücken. Dann würde sich ihre Geschichte einfach nur wiederholen. Sie sollen frei sein und sie sollen in Einheit zusammenstehen als sein heiliges Volk. Soweit erstmal jetzt zu diesem Gebot. Welches Problem bringt das mit sich? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, wer von uns kann sagen, dass er sich nie gerecht hätte? Dass er nie jemand was nachgetragen hätte? Geschweige denn, dass Israel das geschafft hätte? Wohl kaum. Ist das der Sinn gewesen? Einfach nur, habt euch lieb? Und dann wird das? Na wohl kaum. Gott hat sich schon was dabei gedacht. Aber es ist erstmal interessant zu sehen, was war Gottes Plan damit? Was hatte er vor? Worauf soll das Gesetz hinweisen? Das nächste, worauf das Gesetz hinweist, ist das Problem, dass wir es nicht schaffen. Wir bemühen uns, gut mit den anderen umzugehen, zu unseren Mitmenschen, zu unseren Nächsten, unserer Familie, all dem, mit denen wir in Beziehung stehen dürfen. Aber wir schaffen es nicht. Das ist die Realität. Das Gesetz sollte dazu dienen, dass sie verstehen, dass alles dazu dient, dass sie in Beziehung bleiben, gute Beziehungen haben, die vertieft werden. Aber das ist nicht gleich das Mittel dafür, dass sie sich lieben. Das Gesetz kann ihnen nicht die Liebe geben. Also weist das hin auf Gott selbst, auf seinen Charakter, auf das, was wie er ist, was er sich wünscht, auf sein Ziel, dass wir lieben. Nur die Menschen können das Gute nicht vollbringen, was sie ja, sich wünschen würden, wie sie gerne handeln würden. Ich denke, das haben wir alle schon erlebt, wenn wir unseren vielleicht besten Freund oder unseren Eltern mal angelogen haben, mal ausfallend geworden sind, uns mal richtig schlimm gestritten haben. Und auch das Volk Gottes hat versucht, irgendwie dieses Gebot zu halten, aber eher rein äußerlich. Die haben schon damals gesagt, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Aber sie konnten sich nicht daran halten. Sie waren untreu in dieser Verbindung mit Gott, dieser Beziehung. Stattdessen haben sie ihre Beziehungen zerstört. Sie haben ihr Land verloren. Sie wurden aus ihrem Land verbannt, deportiert. Und das, weil sie sich eigentlich nicht unterschieden haben von dem, wie sich alle anderen verhalten haben. Die haben genau das gemacht, was alle vor ihnen gemacht haben. Da war kein Unterschied zwischen dem Volk Gottes und den Heiden, erschreckenderweise. Es waren zwar Einzelne, die Gott von ganzem Herzen geliebt haben, aber das ganze Volk hat es nicht geschafft und keiner konnte das Gebot völlig halten. Es erging dem Volk also genauso wie uns an vielen Stellen, das Gute, was ich tun will, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Ich werde schuldig vor Gott. Und insofern verweist dieses Gesetz darauf, dass ich verloren bin, dass ich eine echte Not habe. Keiner schafft es, es irgendwie zu verändern, irgendwie das zu erreichen, diese Sehnsucht zu stillen. Jeder braucht Rettung. Und Gott wusste das. Gott kennt die Untreue des Menschen, er kennt das trügerische Herz. Und wir sehen das ein Stück weit schon an dem Maß. Vielleicht können wir noch mal zu 3. Mose 19, Vers 18. Sieht man es, denke ich, noch ein bisschen besser. An dem Maß, was dort bestimmt ist, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Also wir haben jetzt keine unmögliche Forderung bekommen, unseren Nächsten so zu lieben wie uns selbst. Das müssten wir doch eigentlich hinbekommen. Wir sollten jetzt ja nicht das tun, was Gott tut, sondern der gleichen Liebe, wie wir uns um uns kümmern, sollen wir uns auch um die anderen kümmern. Aber fragen wir uns mal ganz ehrlich, wie sehr lieben wir uns selbst? Wie viele deiner Ressourcen investierst du für dich, dass es dir gut geht? Wie viel Geld und Zeit, wie viel Kraft und Arbeit investierst du darin, in dieser Woche vielleicht, damit es dir gut geht, damit du alles hast, was du brauchst. Und vergleich das mal so ein bisschen, der Zeit, die du investierst in Menschen, die du vielleicht nicht so kennst, die dir nicht so nahe stehen. Ja, ich denke, das ist ein recht trauriges Ergebnis. Wenn wir uns ehrlich mal wieder mal hinterfragen, uns langfristig beobachten. Ja, wir sehen also das Problem, das das Gesetz mit sich bringt. Wir erkennen, was gut ist, aber wir schaffen es nicht, danach zu handeln. Also stellt sich nun die große Frage, wie kommt Gott zum Ziel mit seinem Plan? Wie erfüllt er dieses Gebot? Jesus ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Und das, was wir nicht machen konnten, das hat Jesus vollbracht. Er hat uns das vorgelebt, er hat uns gezeigt, wie Nächstenliebe aussieht. Er als Mensch gewordener Gott, als Liebe in Person. Er hat die Liebe des Vaters offenbart für uns und hat es mit seinem gesamten Leben ausgestrahlt. Und das hatte eine so große Wirkung auf die Menschen, dass sie danach komplett verändert waren. Die meisten Menschen, die wir in der Bibel lesen dürfen, die sind nicht mehr dieselben, nachdem sie Gott begegnet sind, nachdem sie Jesus erlebt haben. Und Jesus hat sich denen zugeneigt Und er hat an denen wohlgefallen, die ja ausgestoßen waren, die nicht betrachtet, beachtet wurden, die keiner haben wollte, Gefangene, Kranke, Lahme. Er hat sich gerade über die erbarmt und mit denen gelitten, die kaum Liebe erfahren haben. Uns genau zu denen hingegangen, die niemanden hatten. So nach dem Motto, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich möchte euch da jetzt noch in drei Beispiele mit hineinnehmen, wie Jesus der Not begegnet ist. Wie er sich liebevoll um Menschen gekümmert hat. Und wir sehen das auch in der Reaktion der Menschen. Ja, Jesus hat die wertgeschätzt, die verachtet waren. Da gab es eine Frau, die war nicht gerade angesehen. Sie war bekannt an ihrem Ort dafür. Naja, da wollte keiner mit ihr Zeit verbringen. Da wollte man nicht zu nahe kommen. Er hatte schon einige Scheidungen hinter sich gebracht. Sie war gebrandmarkt. Sie hatte eine sehr starke Sehnsucht nach Beziehung. Und Jesus hat sie gesehen und auf ihren Lebensdurst angesprochen. Er hat ihr verdeutlicht, dass nur er ihre Sehnsucht stillen kann. Und hat ihr ein Leben in Fülle angeboten. Das hat ihr Leben verändert, als sie dieses Angebot angenommen hat. In einer anderen Situation, da hat Jesus auch über den Durst gesprochen. Es war ein großes Fest und da waren die Obersten und Pharisäer schon sehr empört. Sie wollten ihn ja umbringen und haben Diener ausgesandt, damit sie ihn gefangen nehmen. Und spannend ist, was die tun, diese Diener. Sie wagen es nicht, Hand an ihn zu legen. Und als sie zurückkommen zu ihren Herren, da sagen sie, sie müssen sich rechtfertigen, ja, also warum habt ihr ihn nicht mitgebracht? Sie sagen, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser. Was für ein Mensch. Selbst die Feinde von Jesus haben seine Liebe erkannt und haben ihn dafür respektiert. Und diese Begegnung hat das Leben dieser Menschen verändert. Ja, die Worte von Jesus hatten eine große Kraft. Und eine der stärksten Gleichnisse, die Jesus erzählt, haben wir heute schon von gehört, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo ihr das bekannteste Gleichnis, da zeigt sich auch ein Mensch mit einer starken Sehnsucht, der diese der Welt stillen will, der mit ganz viel Reichtum die Welt geht und meint, das alles genießen zu können. Es wird ihm richtig gut gehen. Aber eigentlich merkt er erst später, dass er all das vergeudet hat, dass seine ganzen Gaben, all das Gute, was Gott ihm geschenkt hat, ja, verschwendet hat. Und dann ergeht es ihm richtig elend. Er landet bei den Schweinen und bereut seine Entscheidung. Und da ist der Punkt, wo er anfängt nachzudenken, es ging mir doch eigentlich viel besser. Warum gehe ich nicht zurück? Er versteht das eigentliche Problem, das er hatte. Dass er an der falschen Stelle gesucht hat. Und überraschenderweise, er hat sich schon geplant zu sagen, hey, ich möchte jetzt einfach als Sklave bei dir anfangen. Ja, ich bin es nicht wert mehr, deinen Sohn zu heißen. Ich bin einfach nur Abschaum oder wertlos, verachtet. Wer bin ich schon, wieder zu dir zurückzukommen? Aber als der Vater ihn sieht von Weitem, da hat er Erbarmen mit ihm. Und er läuft seinem Sohn entgegen, umarmt ihn und küsst ihn und freut sich darüber, dass sein Sohn wieder da ist und lässt ihn sofort mit besten Gewändern umkleiden. Ich denke, wir kennen diese Pforten. Ja. Er nimmt ihn auf, sie feiern ein Fest und sie freuen sich. Man denkt sich vielleicht, was für ein Gott ist das, der uns so begegnet, wo wir mit unserer Schuld zu ihm kommen und er sich freut, dass wir zu ihm kommen. Und genau das hat Jesus ausgelebt. Genau diese Liebe hat er mit seinem Leben gezeigt. Er hat das seinem Leben abgebildet, was er dort erzählt hat. Er hat sich genau den Menschen so zugewandt, sich mit denen getroffen, den Sündern, und mit ihnen gefeiert. Und das größte Ziel wird damit benannt, was Jesus vorhat. Er will sie zum Vater zurückbringen. Er will, dass sie Gemeinschaft dem Vater haben. Das größte Geschenk, was sie jemals empfangen können. Und um das zu erreichen, ist Jesus noch viel weiter gegangen. Noch viel weiter. Er hat das Nächstenliebe-Gebot erfüllt mit seinem ganzen Leben. Und er hat das noch nicht nur bis zum Maß voll gemacht, wie ein Becher, den man randvoll füllt, sondern es ist völlig übergeflossen an dieser Stelle. Das fängt schon dort an, wenn wir uns den Zeitpunkt anschauen, bevor Jesus gekommen ist. Und was das bedeutet, dass er Mensch wird, dass Gott Mensch wird. Er hat seinen ganzen Reichtum, seine Fülle, alles Perfekte, was er im Himmel hatte, verlassen. Er hat das Kostbarste, was er hatte, zurückgelassen. Seinen Vater. Um Mensch zu werden. War also für uns bereit, auf den Himmel zu verzichten für uns. Und das nicht nur, für uns da zu sein, uns nette Worte zu sagen, sondern er ist gekommen, um uns aus unserer Not zu retten. Er hat das Problem gelöst. Er hat das Gesetz erfüllt, das getan, was wir nicht tun konnten. Und er hat unsere Schuld getragen. Da, wo wir vor Gott nur als Schuldige dastehen, da ist Jesus gekommen und hat diese Schuld auf sich genommen. Am Kreuz wird das deutlich, wie Jesus geliebt hat. Wie er bis zum Äußersten gegangen ist. Wie er all die Verantwortung wahrgenommen hat für unser Handeln. Wie er all das Böse, was wir getan haben, all die Sünde auf sich genommen hat und die Strafe dafür empfangen hat. Stellt euch einen Richter vor, der einen Angeklagten vor sich hat und ihn eigentlich verurteilen müsste. Der eine schwere Straftat begangen, andere Menschen verletzt, Haftstrafe, Todesstrafe. Und dieser Richter, stellt euch das mal sinnbildlich vor, ihr seid in diesem Gericht und seht diesen Richter, den Angeklagten, wie er wippert davor, dass er seine Todesstrafe bekommt. Und statt dass der Richter ihn anklagt und ihn die Todesstrafe verziehen lässt, ihn abführen lässt, da geht der Richter selber von seinem Sitz runter und lässt sich abführen anstelle des Angeklagten. Das hat Jesus für uns getan. Wir haben den Tod verdient, aber Jesus hat unseren Tod getragen. Unsere Strafe auf sich genommen. Das ist Liebe, die über alles hinausragt, über alles, was wir uns vorstellen können. Und so hat Jesus das Gesetz erfüllt, es bis zu seinem Ziel gebracht, gezeigt, was echte Liebe ist. Da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 9 und 10, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Wir sollen leben. Jesus tauscht ein perfektes Leben beim Vater ein gegen unser unvollkommenes, sündiges Leben. Das ist der neue Bund. Das ist die Qualität von Liebe, von der wir hier reden. Das Opfer, was Jesus gebracht hat, das für immer ausreicht, um uns zu reinigen, um uns gerecht zu machen vor Gott, dass wir zu ihm kommen können, dass wir eine Beziehung zu Gott haben dürfen, um uns zu verändern durch seine Liebe. Damit wir mit Gott verbunden sein dürfen. Und so kommt Gottes Ziel, Gottes Plan zum Ziel. Und dann gibt Jesus uns ein neues Gebot. In Johannes 13, Vers 34 und 35 heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus geht so weit, von uns zu fordern, uns das als Gebot zu geben, dass wir genauso miteinander umgehen sollen, wie er das gemacht hat. Haben wir ernsthaft schon mal darüber nachgedacht, was das bedeutet? Dass wir unser Leben lassen, wie er sein Leben für uns gelassen hat? Also diese überwältigende Liebe wird jetzt zum Maßstab für unser Handeln miteinander, untereinander, zum Nächsten. Das hat Jesus vorgemacht und das wünscht er sich von uns. Und wenn wir uns das überlegen, dann sehen wir, wie das tatsächlich alles ändern würde, wenn wir so miteinander umgehen. Wenn wir bereit wären, so weit zu gehen wie Jesus, dann würden unsere Beziehungen nicht mehr so aussehen wie bisher. Dann hätten wir vielleicht schon ganz viel Himmel auf Erden. Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Ich möchte mal zusammenfassen. Gott hat uns erschaffen, damit wir mit ihm zusammen sein können. Er hat sein Volk aus der Sklaverei befreit und gerettet und ihnen geboten, dass sie einander lieben sollen. Doch sie schaffen es nicht, diese Liebe zueinander auszuleben. Und es war kein Mensch völlig imstande, das zu tun, bis Jesus kam. Er hat seine vollkommene Liebe gezeigt, indem er persönlich für dich ans Kreuz gegangen ist. Damit hat Jesus die Grundlage für unsere Rettung und für unsere Liebe zueinander gegeben. Jetzt haben wir dieses Gebot. Und wie können wir so einander lieben, wie Jesus das getan hat? Das ist doch eine große Aufgabe. Ich möchte erstmal damit anfangen zu sagen, die Voraussetzung dafür ist, dass wir Gott lieben. Dass wir genauso wie Jesus in der Beziehung mit dem Vater sind. Und so will ich dich ermutigen und dich einladen, wenn du noch nicht in einer lebendigen Beziehung mit Gott bist, dann kannst du das jetzt ändern. Dann kannst du jetzt deine Sünde bekennen und Jesus einladen, um eine Beziehung mit ihm zu haben. Dass du Rettung erfährst. Er will dein Herr sein, er will dir das geben, was du wirklich brauchst. Und das darfst du jetzt festmachen. Du kannst gerne Geschwister ansprechen dafür. Dann gibt es auch schon viele, die diese Beziehung schon haben unter uns. Und es kann vielleicht sein, dass ja die Liebe über die Jahre ein bisschen eingerostet ist. sie nicht mehr so frisch ist wie am Anfang. Wo uns wünschen würden, diesen Eifer zu haben, dieses Verliebtsein. Und ich habe einfach mal einen Schritt für dich mitgebracht, wie du deine Beziehung, deine Liebe zu Gott auf den Prüfstand stellen kannst. David hat das mal gebetet im Psalm 139, Vers 23 im Folgenden. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Es fängt also damit an, wenn ich nicht mehr in dieser Beziehung so mit Gott bin, wie es vielleicht sein sollte, wie er sich das gedacht hat, dass ich nochmal genauer hinschaue, dass das mit Gott bewege im Gebet. Und dann habe ich auch noch eine Frage für dich. Wie zufrieden bist du mit deinem Leben? Hast du all das, was du brauchst, dir wünscht? Natürlich ist das eine schwierige Frage. Wer kann das schon von sich sagen? Aber genau darin wirst du vielleicht erkennen, woran du deine Freude hängst, was du wirklich liebst, wovon du dich abhängig machst. Denn oft lieben wir Dinge, die uns nicht erfüllen können. Wenn du also diese Frage mit Nein beantwortest, kann es sein, dass du das Leben, was Gott dir geschenkt hat, noch nicht dankbar aus deiner Hand genommen hast? Kann es sein, dass du noch nicht diese Liebe erkannt hast, die Gott zu dir hat, die er dir geben will, die er auch gibt? Dann gilt es ganz neu, sich zu Gott zu begeben, ganz neu auf das Kreuz zu schauen und wahrzunehmen, was er für dich getan hat, wie er dich als Sohn empfangen will, als Tochter, als geliebtes Kind, die alles geben will. Natürlich wollen wir auch gerne ein Rezept dazu haben, wie wir das jetzt bei dem anderen machen können. Und zeitlich gesehen kann ich euch jetzt nicht mehr so viel mitgeben. Das bräuchte bestimmt viel Zeit. Aber ich möchte gerne ein paar kurze Gedanken noch mit euch teilen. Ich denke, was extrem wichtig ist, dass wir, wie wir Liebe ausdrücken können, ist Lob und Wertschätzung. Es ist, dass wir auf unser Recht verzichten, gut dazustehen, unser Recht verzichten, die Anerkennung zu bekommen, die wir uns wünschen, so wie Jesus das gemacht hat. Und anfangen, die anderen mit Jesu Augen zu sehen und zu fangen zu sehen, was ist denn richtig kostbar? Gott hat ihn in seinem Bild erschaffen. Das kann vielleicht auch was sein, was dir hilft mit Menschen, die dir sehr schwer fallen, dass du sie liebst. Dass du genauer hinschaust, was ist da? Was kann man da sehen, was Gott in ihnen hineingelegt hat? Und was auch ganz wichtig ist, Anteil zu nehmen, zuzuhören, da zu sein, wirklich tiefer zu schauen. Was sind die Themen, die diesen Menschen bewegen? Worunter leidet er? Was ist seine größte Sehnsucht? Kennst du ihn wirklich? Oder wenn du genauer hinschaust, siehst du doch, dass ihr ziemlich viele Ähnlichkeiten habt und es so viel wertzuschätzen gibt und so viel zu gibt, wo du mitleiden kannst, wo du mittragen darfst, wo du die unterstützen, dienen und lieben darfst. Ja, ich möchte langsam zum Schluss kommen. In einem Sprichwort heißt es mal, wenn du ein Schiff bauen willst, dann wecke in den Menschen die Sehnsucht nach dem Meer. Und das hatte ich heute mit euch vor, dass ihr die Sehnsucht habt, danach zu Gott zu kommen, mehr zu lieben, damit ihr auch mehr liebt, wie Jesus uns geliebt hat und weiterhin liebt. Ich war nackt, hast du mich bekleidet? Und schließlich wird Jesus deutlich machen, alles, was ihr einem dieser meine geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen zu unserer Gemeinde finden Sie im Internet auf www.weil-gott-dich-liebt.de. Wir wünschen Ihnen Gottes reichen Segen. Bis zum nächsten Mal.